Zur Spiritualitätssendung begrüße ich herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie bei Radio Horeb mit dabei sind und auch wenn Sie uns in Südtirol über Radio Maria hören. Ein Weg zum Leben mit Christus, die geistlichen Werke der Barmherzigkeit. Darum geht es heute in der Spiritualitätssendung. Wir beginnen damit eine Reihe, die sich diesem Thema widmet. Zeig mir deine Werke und ich sag dir, wer du bist. Das gilt natürlich für jeden Menschen, aber insbesondere auch ein Christ wird gern mal daran gemessen, nicht nur an seinem Bekenntnis, sondern auch an seinen Werken. Er hat ja nicht nur Tugenden, nein, er verrichtet auch Werke der Barmherzigkeit. Aber damit stellt er nicht einfach nur unter Beweis, dass er es ernst meint und sich die beste Mühe gibt. Nein, es zeigt sich darin Gottes Wirken in ihm selbst. Christsein ist ja wohl mehr als Weltanschauung oder Handlungsvorsatz, den man dann zu erfüllen hat. Nein, es ist pures Leben. Leben mit und in Christus. Und zugleich bleibt der Christ doch immer auf dem Weg. Nicht ohne Grund versteht sich die Kirche als pilgerndes Gottesvolk. Ein Weg zum Leben mit Christus, die Werke der Barmherzigkeit, die geistlichen Werke der Barmherzigkeit. Mit dieser Reihe wollen wir nun in der Spiritualitätssendung beginnen. Unser Gast und Referent ist Dr. Christoph Ohni. Er ist hier im Studio in München. Grüße Gott, Dr. Ohni.
Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott zusammen.
Ja, Dr. Ohni, eine der, ja, sagen wir mal, berühmtesten literarischen Zeilen des 20. Jahrhunderts lautete: Erklär mir Liebe. Und das ist, sagt schon alles. Ja, das soll man mal erklären. Und wenn wir ehrlich sind mit der Barmherzigkeit, ist es nicht viel anders. Trotzdem müssen wir Sie jetzt fragen, weil Sie da sind und das Ganze auch studiert haben. Was ist Barmherzigkeit, Dr. Holdin?
Wobei ich davon ausgehe, dass es nicht nur die wissen oder erkennen können, die das studiert haben, sondern die es ja auch praktisch leben. Ja, die Barmherzigkeit, wie so oft, hilft eigentlich das lateinische Parallelwort dazu, zu erkennen, was steckt eigentlich hinter diesem Begriff. Und Barmherzigkeit heißt ja im Lateinischen Misericordia. Und wenn man das ein wenig entflechtet, dann könnte man sagen, steckt da Miseri, Cor und Dar drin. Was man übersetzen kann, entweder dem Leidenden ein Herz geben oder ein leidendes Herz geben, ein mitleidendes Herz geben. Und daran merken wir, dass die Barmherzigkeit etwas mit dem ganzen Menschen zu tun hat. Ich gebe nicht etwas, ich leiste nicht etwas, sondern ich schenke mich ganz selbst, denn das Herz steht für den ganzen Menschen. Sei es, dass dieses Herz mit jemandem mitleidet oder dass es aktiv wird im Hinblick auf einen leidenden Menschen. Und da merken wir ganz schnell, dass Barmherzigkeit, Misericordia, nicht anders getan werden kann, als vom Vorbild her gemessen, das uns in Gott selbst gegeben ist. Aber ich glaube, diese beiden Grundbegriffe könnte man oder Grunddeutungen könnte man dafür verwenden. Entweder ein mitleidendes Herz geben oder dem Leidenden ein Herz geben, was letztlich beides auch zusammenkommt.
Und wie das in den geistlichen Werken dann der Barmherzigkeit sichtbar wird, wie es spürbar, erfahrbar wird, das werden Sie uns in dieser Reihe mitteilen. Darüber werden Sie mit uns dann in dieser Reihe nachdenken. Wir freuen uns darauf und sind nun gespannt auf Ihren Vortrag.
Wir wollen es versuchen, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria, wir haben es schon gesagt, in den Monaten der ersten Jahreshälfte haben uns in unseren Spiritualitätssendungen die Tugenden begleitet. Wir haben uns dabei bemüht, jede einzelne von ihnen, sei es die menschlichen Tugenden, die wir auch Kardinaltugenden nennen, oder auch die göttlichen Tugenden, die wir die theologalen Tugenden nennen, näher zu betrachten und sie auf diese Weise für ein Leben mit Christus fruchtbar zu machen. Wir haben dabei gesehen, dass die Tugenden in Gott selbst begründet sind, in seinem Handeln, in seinem Leben für uns, genauso wie in unserem aktiven Dazutun, in unserem aktiven Handeln. Tugenden sind also immer von beiden Seiten her zu sehen, als eine Vorgabe und als eine Maßgabe unseres eigenen Tuns. In den Sendungen der zweiten Jahreshälfte wollen wir uns nun monatlich einem weiteren, ich möchte einmal sagen, kostbaren Instrumentarium der kirchlichen Spiritualität zuwenden, das uns helfen kann, in ein immer innigeres Leben und Lieben mit Christus zu gelangen. Wir wollen nachdenken über die sogenannten Werke der Barmherzigkeit. Fragen wir uns zunächst, was verstehen wir unter diesen Werken der Barmherzigkeit? Gestatten Sie mir zunächst einen grundsätzlichen Gedanken. Der große und bekannte Dominikaner, Pater und Mystiker des ausgehenden 13. Jahrhunderts, Meister Eckhart, sagte in einer Predigt zum Buch des alttestamentlichen Propheten Hosea, der die Beziehung Gottes zum Volk Israel wie die zwischen Bräutigam und Braut deutet: Das Größte, das Gott je an allen Geschöpfen gewirkt hat, das ist seine Barmherzigkeit. Das Werk der Barmherzigkeit ist so sehr mit dem Wesen Gottes verwandt, dass Wahrheit, Reichtum und Gutsein Gott bezeichnen, dass aber das höchste Werk Gottes die Barmherzigkeit ist. Meister Eckhart bringt damit etwas zum Ausdruck, was die ganze Heilige Schrift wie ein roter Faden durchzieht. Gott ist es, der dem Menschen als seinem Kind, als seinem Geschöpf mit Erbarmen und Güte entgegentritt und inspiriert vom selbstgewählten Weg der Sünde und der Falschheit umzukehren und wieder auf dem Weg seiner Berufung zum ewigen Leben zu gehen. Auf dem Weg, von dem der menschgewordene Sohn Gottes, Jesus Christus, sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in diesem Sinne ermahnt der heilige Völkerapostel Paulus jeden in der Kirche von Rom, wenn er fragt: Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Barmherzigkeit und Güte Gottes einerseits und die Abkehr und Umkehr des Menschen vom Bösen andererseits sind demzufolge untrennbar miteinander verbunden. Das heißt, da wo wir uns um ein christliches Leben bemühen, kommt beides zusammen. Gnade und Barmherzigkeit Gottes, aber auch unsere aktive Bereitschaft zur Umkehr und Neuausrichtung an Christus auf der anderen Seite der Medaille. Gnade und Mitwirkung, Barmherzigkeit und Umkehr. Es sind tatsächlich zwei Seiten einer einzigen Medaille, die für das einzigartige Leben eines jeden Menschen steht. So rühren wir mit unseren Gedanken zur Barmherzigkeit an einen Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens, der besagt, Gott schafft und erlöst den Menschen zum Leben und der Mensch ist als freies Geschöpf zur Mitarbeit an diesem Heilswerk berufen. Das wird mit dem Blick auf Gottes Barmherzigkeit und dem Anruf an den Menschen, selbst diese Barmherzigkeit in konkretem Maße im eigenen Leben zu leben, in einer besonders eindrucksvollen Weise sichtbar. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Papst Benedikt XVI. Hat diese Grundkonstellation unserer christlichen Existenz in seiner Ansprache an die Jugendlichen der Wiedereingliederungsgemeinschaft der Universität Notre Dame in Sydney am 18. Juni 2008 wie folgt zusammengefasst. Ich zitiere den Papst: In allen Evangelien waren es diejenigen, die auf Abwege geraten waren, denen Jesus besondere Liebe entgegenbrachte, denn wenn sie erst einmal ihren Fehler eingestanden hatten, waren sie umso offener für seine heilende Botschaft. Tatsächlich wurde Jesus oft von selbstgerechten Gliedern der Gesellschaft kritisiert, dass er so viel Zeit mit solchen Leuten verbrachte. Wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Fragten sie. Und er antwortete: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Und der Papst fährt fort: Diejenigen, die willig waren, ihr Leben umzugestalten, waren am meisten bereit, auf Jesus zu hören und seine Jünger zu werden. Ihr Jugendliche könnt in ihre Fußstapfen treten. Auch ihr könnt Jesus besonders nahe kommen, gerade weil ihr euch entschlossen habt, zu ihm umzukehren. Ihr könnt sicher sein, dass Jesus, genauso wie der Vater in der Erzählung vom verlorenen Sohn, euch mit offenen Armen empfängt. Er bietet euch bedingungslose Liebe an, und in der liebenden Freundschaft mit ihm findet man die Fülle des Lebens. So der Heilige Vater in Sydney. Die fünfte Seligpreisung der Bergpredigt Jesu hat die Barmherzigkeit zum Inhalt. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Bei wem werden die, die barmherzig sind, das heißt so denken, reden und handeln, denn Erbarmen finden. Bei Gott. Denn Gott ist, so ein Wort des heiligen Paulus in seinem zweiten Korintherbrief, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Schon im Alten Testament ist Barmherzigkeit ein hervorstechendes Merkmal Gottes. So heißt es beispielsweise im Buch Exodus, der Herr ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Weil Gott so ist, müssen, ja, dürfen wir als seine Kinder ihn darin nachahmen. So sagt Christus im Evangelium, seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Also seid voll liebender Zuwendung für alle, die eure Hilfe brauchen, wie es auch euer Vater ist. Kehrt ihnen nicht den Rücken zu, wie es auch euer Vater nicht tut. Es ist so leicht, Not zu übersehen, wie es ja gerade der Priester und der Levit im Gleichnis vom barmherzigen Samariter tun. Und nichts braucht unsere oft so unterkühlte Zeit gerade so sehr wie Barmherzigkeit. Nichts braucht sie so sehr wie Menschen, die die Werke der Barmherzigkeit tun. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben dies nicht wieder viele Ereignisse gerade in den letzten Wochen gezeigt, wie sehr unsere oft so unterkühlte Zeit barmherzige Menschen braucht? Denken wir beispielsweise an den heroischen Einsatz von Dominik Brunner für 4 Kinder, die in einer Münchner S-Bahn von Jugendlichen bedrängt wurden. Er hat nicht weggeschaut. Das Leid des anderen hat ihn berührt. Er hat Aufmerksamkeit, ja, er hat Erbarmen mit diesen Kindern gezeigt, indem er diesen Leidenden sein Herz gegeben hat, indem er konkrete Hilfe leistete und dies schließlich mit dem Tod bezahlte. Ist er nicht auf diese Weise zu einem Märtyrer der Nächstenliebe, zu einem Märtyrer der Barmherzigkeit geworden? Hat hier nicht die Liebe über den Hass und die Gewalt gesiegt? Eine Liebe, die bleibt, während die Gewalt vergeht? Oder erinnern wir uns mit Dankbarkeit an das Ehepaar Melanie und Helmut Hochreiter aus Bad Aibling, die zusammen mit anderen Helfern am 27. Juli 2 in Not geratene Buben aus dem Fluss Mangfall gezogen haben. Die 12- und 13-jährigen Jugendlichen blieben letztlich unverletzt, doch das Ehepaar starb bei der Rettungsaktion. Beide haben das Werk der Barmherzigkeit gelebt und Menschen in Not beigestanden und geholfen. Auch sie haben nicht weggeschaut, sondern für das Wohl des Nächsten alles, ja, sich selbst gegeben. Sie haben Erbarmen, Aufmerksamkeit, Liebe für den Nächsten gezeigt und sind so nicht nur zum Vorbild für Mut und Zivilcourage geworden, sondern zu sichtbaren Zeugen jenes Wortes, das uns der Herr im Evangelium geschenkt hat. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde, für den Nächsten hingibt. Dass dies nicht immer mit dem Tod, der ja in unserer Sicht des Glaubens der Geburtstag für den Himmel ist, ausgehen muss, macht ein anderes Wort Jesu deutlich. Wer sein Leben verliert, also wer es preisgibt, wer es verschenkt, wer es zur Verfügung stellt, und das kann jeder von uns im alltäglichen Leben tun, der wird es gewinnen. Der wird reich werden an Leben. Der wird reich werden an Liebe, an Erfüllung, an Glück, an Ewigkeit. Selbst wenn er hier auf Erden sein Leben dafür gibt. Die Werke der Barmherzigkeit zu tun ist, und das machen diese beiden Beispiele deutlich, etwas Gewöhnliches und Außergewöhnliches zugleich. Sie geschehen im Alltag und verbinden doch zugleich Himmel und Erde, Gott und Mensch, so wie es im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus für uns alle erkennbar geworden ist. Ja, wir dürfen sogar sagen, in ihnen, in diesen Werken der Barmherzigkeit, wird Gott selbst für die Menschen, durch Menschen erfahrbar. Deshalb gilt einen jeden von uns, seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Die Barmherzigkeit Gottes tun. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in der theologischen Tradition der Kirche unterscheidet man nun seit alters her die leiblichen und die geistlichen Werke der Barmherzigkeit. Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit, die im November und Dezember im Mittelpunkt unserer Überlegungen stehen werden, ergeben sich aus der Rede Jesu über das Weltgericht im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums. Ein Text, der uns wohl bekannt ist. Darin sagt unser Herr und Meister, worauf es letztlich in unserem Leben ankommt und wonach und woran wir am Ende beurteilt werden. Wir werden nach der gelebten Liebe bemessen. Sprich, ob wir aus der Liebe zu Gott auch für unsere hilfsbedürftigen Brüder und Schwestern da waren oder nicht. Wir kennen diese Worte sehr gut, Worte, die immer wieder neu in alle Fasern unseres Herzens hineindringen müssen. Wenn der Herr sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt folglich für die leiblichen Werke der Barmherzigkeit eins werden mit Christus, indem wir erstens Hungrige speisen, zweitens Durstige trinken, drittens Fremde beherbergen, viertens Nackte kleiden, fünftens Kranke pflegen, sechstens Gefangene besuchen. Ergänzt durch das Werk Die Toten begraben, das gerade in unserer Zeit, in der die christliche Begräbniskultur zu zerfallen droht, von besonderer Aktualität ist, ergibt sich schließlich die Siebenzahl der leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Ihnen stellt die Kirche die sieben geistlichen Werke der Barmherzigkeit an die Seite. Erstens, unwissende Lehren. Zweitens, zweifelnden Raten. Drittens, trauernde Trösten. Viertens, Sünder zurechtweisen. Fünftens, dem Beleidiger verzeihen. Sechstens, Unrecht ertragen. Siebtens, für Lebende und Tote beten. Diese geistlichen Werke der Barmherzigkeit machen auf ihre Weise deutlich, dass sich der Glaube, der in der Liebe tätig wird, nicht nur auf das Äußere, nicht nur auf den Leib des Menschen hinausrichtet, sondern auch und gerade auf sein Inneres, seine Seele, seinen Geist. Leib und Seele stehen in einem untrennbaren Zusammenhang. Sich dem einen widmen, ohne den anderen dabei im Blick zu haben, wird auf Dauer zu keinem Ziel führen. Hat uns daran nicht Papst Benedikt auf eindrucksvolle Weise erinnert, als er in der Münchner Predigt bei seinem Besuch in Bayern im Jahre 2006 an einen Gedanken seiner Enzyklika Deus Caritas ist, Gott ist die Liebe, erinnerte, indem er feststellte, so wörtlich, das Soziale und das Evangelium sind nicht einfach zu trennen. Wo wir den Menschen nur Kenntnisse bringen, Fertigkeiten, technisches Können und Gerät, bringen wir zu wenig. Dann treten die Techniken der Gewalt ganz schnell in den Vordergrund und die Fähigkeit zum Zerstören, zum Töten wird zur obersten Fähigkeit, zur Fähigkeit, um Macht zu erlangen, die dann irgendwann einmal das Recht bringen soll und es doch nicht bringen kann. Man geht so nur immer weiter fort von der Versöhnung, vom gemeinsamen Einsatz für die Gerechtigkeit und die Liebe. Die Maßstäbe, nach denen Technik in den Dienst des Rechts und der Liebe tritt, gehen verloren. Aber auf diese Maßstäbe kommt alles an. Maßstäbe, die nicht nur Theorien sind, sondern das Herz erleuchten und so den Verstand und das Tun auf den rechten Weg bringen. Den ersten dieser sieben geistlichen Werke, den ersten drei von diesen sieben, wollen wir uns in unserer heutigen Sendung widmen, den restlichen vieren dann in der Oktobersendung. Es geht bei all diesen Werken darum, sie in unsere heutige Zeit konkret zu übersetzen, um sie als Ausdruck echter christlicher Spiritualität zu leben. Diesem Ziel wollen wir ein wenig näher kommen in dieser Sendung, und dabei sind wir nicht allein. So hat beispielsweise das Bistum Erfurt im Jahre 2007 zum Festjahr der heiligen Elisabeth von Thüringen versucht, diese Werke der Barmherzigkeit für das Land Thüringen in die heutige Zeit zu übersetzen. So heißen sie dort erstens: Du gehörst dazu. Beispielsweise Menschen, die am Rand stehen, mit einzubeziehen. Du gehörst dazu. Ein zweites: Ich höre dir zu. Das heißt, indem ich Zeit und persönliches Interesse für die aufbringe, denen keiner zuhört, an deren Leben niemand Anteil nimmt. Drittens: Ich rede gut über dich. Das heißt, denen Ansehen geben, die oft übersehen, die oft abgeschrieben oder verurteilt werden. Viertens: Ich gehe ein Stück mit dir. Das heißt, Orientierungslosen Rat und Hilfe anbieten, vielleicht auch einmal einen schweren Weg mitgehen. Fünftens: Ich teile mit dir. Das heißt, ich versuche, jene nicht leer ausgehen zu lassen, denen oft das Nötigste zum Leben fehlt. Sechstens: Ich besuche dich, indem ich Einsame, Fallengelassene oder, wie man heute oft sagt, die Fortschrittsverlierer aufsucht. Und schließlich siebtens: Ich bete für dich. Das heißt, ich versuche, Gott aufmerksam zu machen für Lebende und Verstorbene. Wir sehen an diesem Versuch, die Werke der Barmherzigkeit in unsere heutige Zeit zu übersetzen, wie höchst aktuell diese Werke der Barmherzigkeit gerade für unsere Zeit sind. Bitten wir unseren Herrn, dass er uns jetzt unsere Herzen öffne für seine Botschaft: Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist, damit diese Werke immer wieder neu lebendig werden in unserem täglichen Denken, Reden und Tun. Die Werke der Barmherzigkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, haben, so dürfen wir mit Bezug auf das Evangelium feststellen, einen spezifisch christlichen Hintergrund. Als Echo und Spiegel der göttlichen Barmherzigkeit schaffen sie im Leben der Menschen eine Atmosphäre, welche die Gegenwart Gottes unter uns erfahrbar werden lässt. Aus diesem Grund muss sich das Leben des Christen, auch wenn er mitten unter den Menschen seiner Zeit lebt, unterscheiden. So unterscheiden, dass in ihm und an ihm für die Menschen seiner Zeit Gottes Liebe ablesbar wird. Daran erinnert uns beispielsweise ein bekanntes Wort aus dem anonymen frühkirchlichen Brief an Diognet, der die Situation der Christen in der Welt des dritten Jahrhunderts beschreibt. Darin lesen wir: Die Christen sind Menschen wie die übrigen. Sie unterscheiden sich von den anderen nicht nach Land, Sprache oder Gebräuchen. Sie bewohnen keine eigene Stadt, sprechen keine eigene Mundart und ihre Lebensweise hat nichts Ungewöhnliches. Auch sie haben ihre Lehre nicht durch ihr eigenes Nachdenken und durch Wissen durstige Forschung gefunden. Sie ragen auch nicht, wie das einige Gelehrte tun, durch menschliche Weisheit hervor. Sie wohnen vielmehr in den Städten der Griechen und der Barbaren, wie es einem jeden das Los beschieden hat, und folgen den jeweils einheimischen Gesetzen in Kleidung, Nahrung und dem ganzen übrigen Leben. Wie sie jedoch zu ihrem Leben als solchem stehen und es gestalten, darin zeigen sie eine erstaunliche und, wie alle zugeben, unglaubliche Besonderheit. Sie wohnen zwar in ihrer Heimat, aber wie Zugereiste aus einem fremden Land. An allem haben sie Teil wie Bürger, ertragen aber alles wie Fremde. Jede Fremde ist ihnen Heimat und jede Heimat Fremde. Sie heiraten wie alle anderen und zeugen Kinder, aber sie verstoßen nicht die Frucht ihres Leibes. Den Tisch haben sie alle gemeinsam, nicht aber das Bett. Die Christen leben sichtbar in der Welt und sind doch nicht von der Welt. Ein denkwürdiges Wort, das an die besondere Stellung und auch an den besonderen Einfluss eines authentischen Christen in seiner Gesellschaft erinnert. Viele Jahrhunderte später, im 13. Jahrhundert, deutet dies der heilige Franziskus von Assisi auf die Situation des Christen und seine missionarische Aufgabe hin, die jedem Getauften, nicht nur einigen wenigen in der Kirche, anvertraut ist. So sagt er zu seinem geistlichen Freund, dem Bruder Tankrit: Der Herr hat uns zu den Menschen gesandt, das Evangelium zu verkünden. Aber hast du schon darüber nachgedacht, was es bedeutet, die Leute zu evangelisieren? Einen Menschen evangelisieren heißt, ihm zu sagen, auch du wirst von Gott geliebt, in unserem Herrn Jesus Christus. Und es ihm nicht nur zu sagen, sondern es wirklich zu denken, und es nicht nur zu denken, sondern sich diesem Menschen gegenüber so zu verhalten, dass er es spürt und entdeckt, dass in ihm etwas Erlöstes ist. Etwas, das größer und edler ist, als er dachte. Das heißt, ihm die gute Botschaft zu verkünden. Du kannst es nur tun, wenn du diesem Menschen deine Freundschaft anbietest. Eine wirkliche Freundschaft, uneigennützig, nicht herablassend, die aus Vertrauen und tiefer Wertschätzung besteht. Man muss auf die Menschen zugehen. Die Aufgabe ist schwierig. Die Welt der Menschen ist ein gewaltiges Schlachtfeld, wo es um Reichtum und Macht geht, und viele Schmerzen und Grausamkeiten verbergen das Gesicht Gottes. Ganz anders sollten wir ihnen begegnen, wenn wir auf sie zugehen. Wir müssen mitten unter ihnen sein, als befriedete Zeugen des allmächtigen Gottes, als Menschen ohne Begehrlichkeit und ohne Verachtung. Es ist unsere Freundschaft, die sie spüren lässt, dass sie von Gott geliebt und in Jesus Christus erlöst sind. So der heilige Franziskus von Assisi mit dem Blick auf die besondere Stellung eines jeden getauften Christen in seiner Gesellschaft, in seiner Umgebung, in die Gott ihn hineingestellt hat. Johannes Paul II., und das sei schließlich mit einem weiteren Wort zitiert, hat uns an diese Aufgabe für unsere Zeit erinnert, beispielsweise bei der Heiligsprechung der polnischen Mystikerin Faustina Kowalska, als er sagte: Von dieser Liebe, von dieser Barmherzigkeit muss sich die Menschheit von heute inspirieren lassen, um die Sinnkrise in Angriff zu nehmen, die Herausforderungen, die sich durch verschiedene Bedürfnisse stellen, besonders durch den Anspruch, die Würde einer jeden menschlichen Person zu wahren. Die Botschaft von der göttlichen Barmherzigkeit stellt somit implizit auch eine Botschaft vom Wert eines jeden Menschen dar. Jede Person ist in den Augen Gottes wertvoll. Für jeden Einzelnen hat Christus sein Leben hingegeben. Jedem macht der Vater seinen Geist zum Geschenk und bietet Zugang in sein Innerstes. Diese trostreiche Botschaft, so Johannes Paul II. Weiter, wendet sich vor allem an denjenigen, der von harten Prüfungen gequält oder von der Last der begangenen Sünden erdrückt, jedes Vertrauen in das Leben verloren hat oder der versucht ist, zu verzweifeln. Ihm stellt sich das sanfte Antlitz Christi vor, über ihn kommen die Strahlen, die aus seinem Herzen hervorgehen, und sie erhellen, erwärmen, ja, sie weisen den Weg und flößen Hoffnung ein. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit werden die Barmherzigkeit Gottes mit diesen Gedanken, die wir gehört haben, und die Barmherzigkeit des menschlichen Herzens auch zum Stil der Beziehungen untereinander, zum Projekt menschlicher Gemeinschaft und zum Grund gemeinsamer Teilhabe an den Gütern für alle Menschen. Und in dieser Atmosphäre konnten diese Werke der Barmherzigkeit, denen wir uns jetzt zuwenden, aufblühen, weil sie sich ganz konkret zum Nächsten machten, zum Nächsten gegenüber den notleidenden Brüdern und Schwestern. Wenden wir uns ihnen also jetzt konkret zu und überlegen, was hat es mit diesen Werken der Barmherzigkeit auf sich, wenn ich ein Missionar, ein Apostel dieser göttlichen Barmherzigkeit in meiner Umgebung sein kann. Das erste geistliche Werk der Barmherzigkeit heißt die unwissenden Lehren. Der heilige Thomas von Aquin sagt, die größte Wohltat, die man einem Menschen erweisen kann, besteht darin, ihn vom Irrtum zur Wahrheit zu führen. Zur Wahrheit zu führen ist allerdings, und das können wir uns schon denken, ein vielschichtiger Prozess. Weil der Mensch ein geistiges Wesen ist, dürstet er von Natur aus nach Erkenntnis und Wahrheit. Das beginnt doch bereits im Säuglingsalter. Der Mensch wird als, wenn wir so sagen wollen, physiologische Frühgeburt geboren, denn er bedarf der Führung, der Zuwendung, der Liebe, der Ernährung, der Erziehung, der Belehrung und vieles andere mehr. Ohne all das würde er nicht überleben können. Unwissende zu lehren bedeutet demzufolge zunächst die Hineinführung eines Menschen in die Fertigkeiten des Lebens, mit Leib und Seele, mit der Erkenntnis einer Sprache und später auch von Schrift und Zahlen, von lebenswichtigen Zusammenhängen des irdischen Lebens. Dieses geistliche Werk der Barmherzigkeit, unwissende Lehren, steht hier also zunächst für die Verantwortung, die Eltern, Familien, Erzieher, Pädagogen, Lehrer und Freunde eines Menschen übernehmen und wahrnehmen, um diesen neuen, jungen Menschen in das Leben hineinzugeleiten. Deshalb steht dieses geistliche Werk der Barmherzigkeit nicht ohne Grund an erster Stelle. Es ist eine Grundaufgabe, eine fundamentale Übung im Kontext des eigenen Lebens. Gott vertraut mir auf verschiedene Weise die Aufgabe an, andere Menschen zu lehren und sie zu geleiten. Das ist im Übrigen für die Kirche und ihre Glieder, insbesondere in den Orden und Kongregationen, der ausschlaggebende Grund gewesen, die ihnen anvertrauten Menschen ganzheitlich zu erziehen. Grundlegend in einer Erziehung und Befähigung für die Notwendigkeiten des Lebens, wie Lesen, Schreiben, häusliche Aufgaben, konstruktives Verhalten im Miteinander und vieles andere mehr. Aber ganzheitliche Erziehung bedeutet, dass zu dieser Wahrheit, die ich Unwissenden nahebringe, immer auch die innere Seite des Menschen gehört, also vor allem auch die Glaubenswahrheit. Der Mensch soll sich seiner transzendenten, seiner übernatürlichen Ausrichtung im Glauben an Gott und damit bezüglich der Antwort des Glaubens auf das Woher, auf das Wozu und Wohin des Menschen bewusst werden. Ist dies nicht gerade heute Mangelware? Die Unwissenheit im Glauben, die Unwissenheit über diese übernatürliche Ausrichtung des Geschöpfs Mensch ist grandios. Wir bemerken es, wenn wir so sagen wollen, an allen Ecken und Kanten, in der Kirche und in der Welt. Getaufte wie Ungetaufte kümmern sich um viele irdische, rein vergängliche Dinge und laufen ihnen nach, setzen alles für sie auf eine Karte und verlieren bei aller Suche nach pseudoreligiösen Elementen das eigentliche Ziel aus den Augen, nämlich den sie liebenden und zur Liebe befähigenden Gott, der sie geschaffen, der sie erlöst, der sie geheiligt hat. Wenn wir es so sagen wollen, ja, viele Getaufte sind religiöse Analphabeten. und darum eine leichte Beute für falsche Propheten, für Gurus, für Irrlehrer. Das ist sicher auch eine Schuld derer, und da müssen wir uns alle an die Brust klopfen, denen die Verkündigung des Glaubens aufgetragen ist, die dieses Amt aber vielleicht nicht treu, nicht beherzt, nicht tatsächlich mit ganzem Herzen ausgeübt haben. Dabei ist es, wie es jemand einmal ausdrückte, ein Werk der Barmherzigkeit und eben nicht kirchlicher Bevormundung, das kostbare Gut des Glaubens unverkürzt, unverwässert, unverfälscht weiterzugeben. Unwissende Lehren, das erste geistliche Werk der Barmherzigkeit. Was oder wer, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt mir dazu praktisch in den Sinn? In meiner Familie, in meiner Pfarrei, in meinem Bekannten- und Freundeskreis. Glaubensgespräche, Katechesen, Gebet, Lektüre geistlicher Bücher. Wie und wo kann gerade ich dieses erste geistliche Werk der Barmherzigkeit üben? Wo kann ich es aber auch für mich empfangen? Kommen wir zum zweiten geistlichen Werk der Barmherzigkeit, Zweifelnde beraten. Guter Rat ist teuer, heißt es in einem Sprichwort. Das bedeutet, ein guter Rat ist ein kostbares und zugleich rares Gut. Warum? Weil der jeweilige Ratgeber nicht immer selbst gut beraten ist. Wir kennen das Wort aus dem Evangelium. Kann denn ein Blinder einen Blinden führen? Viele raten heute, ohne sich selbst beraten zu lassen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Um gut raten zu können, insbesondere jenen Menschen, die zweifeln, die es schwer haben, die vielleicht vor einer wichtigen Entscheidung stehen, muss ich jemand sein, der sich selbst beraten lässt. Wodurch? Durch das Wort Gottes, das ich wie Maria im Herzen trage und erwäge. Durch das Wort der Verkündigung in Predigt und Katechese, das ich als Orientierungshilfe in der Kirche höre. Durch das Wort des Priesters in der Beichte und in der geistlichen Begleitung, das mir hilft, den Weg als Christ mit Hingabe und Liebe zu gehen. Durch das Wort guter Lektüre, das aufbaut und ermutigt. Durch das Wort des Lebens, das mir in den Lebenserfahrungen entgegenkommt und mich prägt. Durch das Wort der Erziehung und Disziplin, das mich zu einer starken Persönlichkeit, zu einer starken Frau, zu einem starken Mann macht. Ja, einem Menschen, der darin ein Mensch wird, der, wie der heilige Ignatius von Loyola sagt, die Discreta Caritas zu leben vermag. Eine Liebe, die diskret ist also, die unterscheidet und sich dann mit großer Kraft für etwas, für jemanden entscheiden kann. Das geistliche Werk der Barmherzigkeit, Zweifelnde zu beraten, benötigt also Unterscheidungskraft und Standfestigkeit. Standfestigkeit im Leben und im Glauben. Unterscheidungskraft, das Gute vom Bösen, das Heilige vom Unheiligen, das Konstruktive vom Destruktiven zu unterscheiden. Und dies ist ohne den Glauben an Gottes Gnade, ohne das Vertrauen in seine Führung nicht möglich. Deshalb müssen wir gerade als Christen ein gutes geistliches Leben mit der Kirche, mit dem Wort Gottes, mit den Sakramenten leben, um so gestärkt zu sein, dieses geistliche Werk, Zweifelnden zu raten, tatsächlich tun zu können, sei es als Laie, sei es als gottgeweihter Christ in den Orden, Kongregationen und Säkularinstituten, sei es als Priester. Denn guter Rat ist nicht nur teuer, sondern auch eine Gnadengabe des Heiligen Geistes, um die wir nicht zu beten vergessen sollten, jeden Tag. Deshalb auch hier die Frage, zweifelnde Lehren, Was oder wer kommt mir dazu jetzt praktisch in den Sinn? In meiner Familie, in der Pfarrei, in meinem Bekannten- und Freundeskreis? Wie und wo kann ich dieses zweite geistliche Werk der Barmherzigkeit mit den Geistesgaben erbitten und ausüben? Wo kann ich es aber auch selber für mich empfangen? Und schließlich, liebe Hörerinnen und Hörer, für diese Sendung noch das dritte geistliche Werk der Barmherzigkeit. Trauernde trösten. Consolatio, ein lateinisches Wort, heißt übersetzt Trost. Wir können darin, ähnlich wie wir es zu Beginn der Sendung mit der Misericordia, der Barmherzigkeit, getan haben, zwei wichtige Elemente entdecken. Con, und das heißt übersetzt mit, und solo, allein. Das heißt, mit dem sein, der allein ist. Das ist Trost. Oder wie es einmal jemand ausdrückte, das einsame Ich zu einem gemeinsamen Wir zu verschmelzen. Das ist die Kunst des Trostes. Und dies in einer Unaufdringlichkeit zu tun, der Meisterbrief des Christen. Das dritte Werk der geistlichen Barmherzigkeit, Trauernde trösten, ist demzufolge ein besonderes Werk des Christen in der Gnade und Begnadigung durch Gott. Trösten ist ein zutiefst göttliches Handeln. Der Gott allen Trostes tröstet uns in aller Not. Ja, er selbst tröstet und führt uns zum wahren Leben. Er selbst ist der Trost, das mit dem alleinen Menschensein. Und dieser echte Trost ist nicht billig zu haben. Gott hat es uns vorgemacht und dabei nicht irgendwen zum Trost für den in den Himmel auffahrenden, gekreuzigten und auferstandenen Herrn gesandt, sondern sich selbst in der Person des Heiligen Geistes. So betet der Herr im Evangelium: Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Der Trost, der vom Geist Gottes und durch ihn mittels wahrhaft Tröstenden, das heißt den Christen, ausgeht, oder sollten wir sagen, ausgehen sollte, findet letztlich sein Fundament in den Aussagen Jesu in der Bergpredigt. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. In diesen wenigen Worten ist das ganze Geheimnis des wahren Trostes enthalten. Es führt von der alttestamentlichen Zusage in den Psalmen: Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten, hinein in die Erkenntnis, dass die Zusage Gottes, im Leid nah zu sein, zu trösten und hinauszuführen in das Licht, zeitlos ist und deshalb auch für die Zukunft gilt. So hören wir im letzten Buch der Heiligen Schrift, der geheimen Offenbarung des Johannes: Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Am Ende steht also nicht irgendwer da. Es ist Gott persönlich, der tröstet, der die letzten Tränen abwischen wird. Diese Berührung von Gott wird entschädigen für alle Unzulänglichkeiten, die der menschliche Trost zuvor mit sich gebracht haben mag. Und dennoch und gerade deshalb vertraut uns Gott die Aufgabe des Tröstens an. Aber eines Trostes, der, wie schon beim guten Rat, aus Gott stammt. Nicht verbilligt durch banale menschliche Worte, sondern durchtränkt vom bekennenden und gelebten Glauben an den Gott ist, der die Liebe ist und der den Tod besiegt hat. Der durchtränkt vom bekennenden und gelebten Glauben an den Gott ist, der so dem Leid einen tieferen Sinn im Mitleiden mit ihm gegeben hat. Der durchtränkt vom bekennenden und gelebten Glauben an den Gott ist, der das letzte Wort über uns spricht, das Wort des Lebens und nicht das der Sünde und des Todes. Auch hier, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal die Frage: Trauernde trösten. Was oder wer kommt mir dazu jetzt praktisch in den Sinn? In meiner Familie, in meiner Pfarrei, unter meinen Freunden? Wie und wo kann ich gerade dieses dritte geistliche Werk der Barmherzigkeit mit den Geistesgaben erbitten und ausüben? Wo kann ich es aber auch selbst empfangen, um getröstet zu werden? Liebe Hörerinnen und Hörer, Maria, die Mutter des Herrn und Mutter der Kirche, verehren wir auch als Mutter der Barmherzigkeit. So ist sie zugleich auch geistliche Mutter und Lehrerin in den geistlichen Werken der Barmherzigkeit, von denen wir heute die ersten drei angeschaut haben. Unwissende lehren, Zweifelnde beraten, Trauernde trösten. Vertrauen wir uns für dieses so kostbare Handeln als Christen ihrem Vorbild und ihrer Fürsprache an, indem wir mit Papst Benedikt beten: Maria, während du uns in der Mühsal unseres täglichen Lebens und Sterbens begleitest, halte uns stets ausgerichtet auf die wahre Heimat der Seligkeit. Hilf uns, so zu tun, wie du getan hast. Hilf uns, du Mutter, glänzendes Tor des Himmels, Mutter der Barmherzigkeit, Quelle, aus der unser Leben und unsere Freude entsprungen ist. Jesus Christus. Amen.
Ein Weg zum Leben mit Christus, die geistlichen Werke der Barmherzigkeit. In der heutigen Spiritualitätssendung hörten Sie Dr. Christoph Odi aus München mit dem ersten Teil. Sie können diese Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal hören, wenn Sie sich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Ab Montag um 9 erreichen Sie den unter der Telefonnummer 089 517 008 008, außerhalb von Deutschland dann mit der deutschen Vorwahl 004989 517 008 008, und auch im Internet auf unserer Homepage horeb.org werden Sie in Kürze diese Sendung im Podcast- und Download-Angebot finden. Sie können sie also dann nachhören, wenn Sie sie auf Ihren PC herunterladen. Herzlichen Dank, Dr. Odi, für diese Stunde, für Ihren Vortrag über die geistlichen Werke der Barmherzigkeit. Wir freuen uns auf das nächste Mal, auf die Fortsetzung, und möchten Sie nun zum Abschluss der Sendung um Ihren Segen bitten.
Was ich gerne tue, indem ich auch alle Anliegen, die sorgenvollen und die freudvollen, von allen Hörerinnen und Hörern mit in diesen Segen einschließe. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und aller Heiligen und Seligen, segne und geleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.